Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. J'accuse, ich klage an, diese kräftigen Worte stehen über einer Ausstellung des franco-algerischen Künstlers Karda Atia in der Berlinischen Galerie. Wir berichten von dort. In München brachte Falk Richter Elfriede Jelineks neues Stück Asche zur Uraufführung. Und das Haus der Kunst würdigt Rebecca Horn mit einer 6 Jahrzehnte umspannenden Werkschau. Erst heute gab die Familie von Michael Verhoeven bekannt, dass der Filmregisseur am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben ist. Er wurde 85 Jahre alt. Michael Verhoeven, heißt es in ersten Reaktionen, hätte es ein Leben lang verstanden, sich von nichts und niemandem einschüchtern und lenken zu lassen. Er, dessen Leben seit über 60 Jahren aufs Engste mit dem seiner Frau, der Schauspielerin Senta Berger, verbunden war, stand am Anfang seines Wegs als Regisseur noch in ihrem Schatten. Sie hatte schon einen 6-Jahres-Vertrag mit Hollywood. Er inszenierte am Theater. Die Bühnenwelt war Michael Verhoeven von Kindheit an vertraut, die Literatur auch, und so war es kein Wunder, dass einer wie er schon als Jugendlicher kleine Filmrollen bekam. Noemi Schneider erinnert an einen großen Regisseur, dessen Werke Die Weiße Rose, Das schreckliche Mädchen und Der unbekannte Soldat deutsche Filmgeschichte geschrieben haben.
Seinen ersten Auftritt vor der Kamera hatte Michael Verhoeven als 16-Jähriger im fliegenden Klassenzimmer. Die Schauspielerei wurde dem späteren Regisseur und Produzenten in die Wiege gelegt. 1938 in Berlin geboren, wuchs er als Sohn des Regisseurs, Schauspielers und Autors Paul Verhoeven und der Schauspielerin Doris Kiso in München auf. Nach dem Abitur studierte Michael Verhoeven Medizin. 1962 führte er am Tübinger Zimmertheater erstmals selbst Regie. Gemeinsam mit der Schauspielerin Senta Berger, seiner späteren Ehefrau, gründete er 1965 die Produktionsfirma Sentana in München. Er war als Arzt in Münchner Kliniken tätig, bevor er 1967 mit Paarungen als Regisseur und Produzent debütierte und seinen ersten Bundesfilmpreis erhielt.
Das war eine Literaturverfilmung, das war Strindbergs Totentanz, ein sehr schwieriges Theaterstück, und ich habe mir halt eingebildet, das müsste mein erster Film sein, war es auch, war aber dann ganz wunderbar, ich hatte so tolle Schauspieler, ich hatte die Lili Palmer, den Karl Michael Vogler, der damals ein wirklicher Theaterstar war hier in München, und vor allen Dingen meinen Vater in der Hauptrolle, und das war schon wirklich toll, weil sich da das Schiffchen gedreht hat.
1970 feierte Verhoevens experimenteller Anti-Vietnam-Kriegsfilm Okay seine Premiere im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele in Berlin und sorgte für einen geschichtsträchtigen Skandal. Der amerikanische Jurypräsident fühlte sich beleidigt, ein deutsches Jurymitglied verließ den Zoopalast. Der Film sollte als deutscher Wettbewerbsbeitrag aus dem Programm gestrichen werden, wogegen Verhoeven und sein Team öffentlich protestierten. Die Mehrzahl der anwesenden Regisseure solidarisierte sich mit ihm und zog ihre Filme zurück. Die Jury brach auseinander und stellte ihre Arbeit ein, was die Berlinale in diesem Jahr ohne Preisvergabe zu Ende gehen ließ.
Was machst du hier? Ich habe Angst.
In Russland krepieren täglich Tausende. Unsere Städte, Ruinen, eine nach der anderen. Wollen Sie das durch Flugblätter verhindern?
1982 verfilmte Michael Verhoeven die Geschichte der Geschwister Scholl. Die Weiße Rose war der erfolgreichste Kinofilm des Jahres mit politischen Folgen. Auf den Film hin wurde der Volksgerichtshof der Nazis im Nachhinein zum Terrorinstrument erklärt.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, damit habe ich ja gar nie gerechnet, dass wir so weit kommen mit diesem Film, dass dieser Film solche konkreten politischen Folgen hatte. Damit konnte ich nicht rechnen, weil es stand Spitz und Knopf, und es hätte sein können, dass ich mit meinen Anschuldigungen dem Bundesgerichtshof gegenüber, der ja doch die Richter am Volksgerichtshof geschützt hat auf seine Art, dass ich damit durchkomme.
Für seinen Film »Das schreckliche Mädchen«, in dem eine bayerische Klosterschülerin die dunkle Vergangenheit ihrer Stadt nicht ruhen lassen will, wurde Michael Verhoeven 1990 mit dem Silbernen Bären der Internationalen Filmfestspiele Berlin, dem New Yorker Kritikerpreis, einer Oscar- und Golden Globe-Nominierung bedacht. Lena Stolze gewann den Bundesfilmpreis in Gold als beste Hauptdarstellerin. Als Regisseur und Produzent setzte sich Michael Verhoeven ein Leben lang in seinen Spiel- und Dokumentarfilmen kritisch mit der deutschen Vergangenheit auseinander.
Weil die Nazi-Zeit kenne ich ja nur als Kind. Das habe ich nicht so wahrgenommen. Ich habe nur wahrgenommen, dass es sozusagen eine Nazi-Zeit in Deutschland ja nie gegeben hat, weil sich niemand daran erinnern konnte. Ja? Und nur die Leute, die Opfer waren sozusagen, die konnten sich erinnern.
Immer wieder stellte der Regisseur und Drehbuchautor auch sein Talent für beste Fernsehunterhaltung unter Beweis. Wie beispielsweise mit der Serie Die schnelle Gerdi, in der seine Frau Senta Berger als resolute Taxifahrerin die bayerische Landeshauptstadt in Atem hält.
Jetzt halt aufpasst, dann hättest du mich sehen! In Deutschland wird immer noch rechts gefahren. Ja, das weiß ich auch, dass man hier nicht abbiegen darf.
Du hast doch mich geschnitten und nicht dich.
Der mit nationalen und internationalen Preisen, Auszeichnungen und Ehrungen überhäufte Regisseur und Produzent führte mit seiner Senta über 50 Jahre eine glückliche Künstlerehe. Das Wichtigste in seinem erfüllten Leben, wie er immer wieder betonte.
Dass seine Eltern einander ein und alles waren, das spricht heute auch der Sohn von Michael Verhoeven und Senta Berger aus, voller Liebe und Anerkennung. Wir haben es eben im Nachruf von Noemi Schneider gehört, dass der Nationalsozialismus, der Terror der Kriegsjahre und dessen Aufarbeitung den Filmemacher thematisch ein Leben lang begleitet haben. Sein Film über die Widerstandsgruppe um Sophie und Hans Scholl, die an der Münchner Universität Flugblätter gegen das Hitlerregime verteilten, hat in der Gesellschaft etwas bewegt. Die Rolle der Sophie Scholl besetzte Michael Verhoeven damals 1982 mit Lena Stolze. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Frau Stolze.
Guten Abend, ich freue mich.
Sie sind sehr jung ans Theater gegangen, waren am Wiener Burgtheater in München und Berlin engagiert. Und 1982 haben Sie dann die Hauptrolle in Die Weiße Rose bekommen. Und ein Jahr später für diese Leistung und eine andere im Film Fünf letzte Tage zweimal das Filmband in Gold für beste darstellerische Leistung. Welche Bedeutung hat die Arbeit mit Michael Verhoeven, welche Bedeutung hat sie im Film für Ihr Leben gehabt und vielleicht heute noch?
Verhoeven war halt ein ganz großartiger und wunderbarer Partner in der Arbeit an dieser Rolle. Er hatte ja schon viele Jahre lang gekämpft, um dieses Projekt zu machen, gegen den Widerstand auch vieler Überlebende der Weißen Rose oder Nachkommen, die natürlich in verschiedenen politischen Lagern inzwischen stationiert waren. Und da einen gemeinsamen Konsens zu finden für einen Spielfilm, das war wirklich für ihn sehr kompliziert und hatte lange, lange Vorarbeiten eben gekostet, viele Jahre der Arbeit an diesem Stoff. Und als er sich entschlossen hat oder es ihm möglich war, das zu machen, da kam ich ins Spiel. Ich kannte ihn flüchtig und war natürlich sehr aufgeregt bei dem Gedanken, so etwas zu spielen, weil natürlich eine solche Figur, die auch so eine Tiefe hat und eine so große Wahrheit in sich trägt und auch für alle Leute, die sich mit ihr beschäftigen, bis heute so eine interessante Folie der Auseinandersetzung mit sich selbst ist, das war für mich natürlich großartig und es ist bis jetzt geblieben. Also ich bin eigentlich immer noch heilfroh, dass ich das machen durfte. Ja.
Erinnern Sie sich noch an die Gespräche auch über Widerstand und Verrat in der Vorbereitung und am Set wahrscheinlich auch?
Ja, also ich meine, wir waren jetzt nicht so, dass man immer noch eine Leseprobe gemacht hat und sich über Inhalte ausgetauscht hat, sondern es ging eigentlich darum, eine glaubhafte Figur herzustellen. Das hat er natürlich, indem er dramaturgisch sehr geschickt Sophie Scholl in seinem Film nach München kommen lässt, ohne größere politische Ambitionen. Das ist natürlich historisch falsch. Also Sophie Scholl hat ja schon als Schülerin sehr offensiv sich gegen die Nazis formuliert und war jemand, der, so wie ihr Bruder Hans und der Rest der Familie, ganz klar distanziert hat von dem, was in Deutschland in dieser Zeit passiert ist. Im Film allerdings ist es so, dass sie ankommt und langsam erst mitbekommt, dass ihr Bruder eben diese Flugblätter herstellt. Und das ist natürlich etwas gewesen, darüber haben wir schon auch gesprochen, eben um die Frage, warum das so sein muss. Und er hat mir immer wieder gesagt, er braucht eben diese Person und diese Sophie Scholl, um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, da hineinzuschlüpfen. Und ich muss sagen, nachdem ich damals doch etwas irritiert war und gedacht habe, nee, das kann man ja eigentlich nicht machen, ist natürlich der lange Weg, den dieser Film jetzt gegangen ist und der lange Weg, in dem er immer noch gut anzusehen ist, das hat damit zu tun, dass er eben diese Naivität auch Sophie Scholl unterstellt. Und ja, ich musste damals ein bisschen schlucken, aber ich kann nachvollziehen, dass das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit war, um eben 40 Jahre nach Kriegsende oder 40 Jahre nachdem die Geschwister Scholl hingerichtet wurden und auch 80 Jahre danach immer noch zu sagen, okay, wir finden da einen Einstieg in diese Widerstandsbewegung. Warum haben die das gemacht? Ja? Was ist eigentlich der tiefere Grund, warum die einen schweigen und die anderen nicht?
Ein Filmkritiker der Frankfurter Rundschau sagte heute, dass die Weiße Rose in seiner Schulzeit der einzige Film war, für den seine Schule bzw. Lehrer Busse geschartert haben und eine ganze Kinovorstellung gebucht dazu. War Ihnen, Frau Stolze, Sie waren damals ja noch sehr jung, bewusst an etwas Wichtigem teilgenommen zu haben? Denn er hat ja wirklich was bewirkt, dieser Film. Also die Aussetzung der Urteile.
Ja, also eben das, was Sie jetzt ansprechen, eben dieser Nachspann, der nach dem Film in den Kinos lief, über 2 Jahre, glaube ich, bis schließlich auf Druck im Grunde von Michael Verhoeven diese Urteile gegen die Weiße Rose aufgehoben wurden. Denn in diesem Nachspann wurde eben eindeutig formuliert, dass der Volksgerichtshof eine Rechtskontinuität mit dem Bundesgerichtshof eingegangen ist oder umgekehrt, wollen wir so sagen, und dass diese Freisler-Urteile nie aufgehoben wurden. Das heißt, die Überlebenden der Weißen Rose und ihre Nachfahren mussten damit umgehen, dass sie selbst und ihre Eltern vorbestraft waren. Und Verhoeven hat da eine ganz klare Forderung gestellt, dass das ein Ende haben muss. Und das ist ja auch schließlich dann 85 hat man diese Urteile endlich aufgehoben und auch dieses Unrechtssystem endlich gerade formuliert, das eben sagt, die Urteile gegen die Weiße Rose sind keine Urteile, die man in der Bundesrepublik noch aufrechterhalten möchte. Und das war wirklich wichtig. Und das ist eben das Große an Verhoeven gewesen. Und deswegen möchte ich das jetzt nochmal sagen. Das ist wirklich ein Verlust. Das ist ein so wunderbarer Mensch gewesen, der eben aus seiner Klugheit und seiner Ambition, aber auch mit seinem Humor, also so viel bewirkt hat in dieser Erzählstruktur des Widerstands. Ja. Also es gab ja keinen einzigen Film über den Widerstand und dass er einen gemacht hat, der auf der einen Seite so einen so bewegt, ja, und auf der anderen Seite aber auch die Lebendigkeit und die Frische dieser jungen Menschen zeigt, ja, und damit eigentlich die Leute wirklich packt, ja, das finde ich toll. Und das ist eben Verhoeven gewesen. Er ist kein eindimensionaler, kein sturer, kein selbstbezogener Mensch gewesen, sondern einer, der immer in allen Dingen gesagt hat, ich muss die Leute kriegen, ich muss sie unterhalten und ich muss sie auch bewegen, ja, also beides. Und das macht sein Filmschaffen großartig.
Der Filmemacher Michael Verhoeven ist am Montag im Alter von 85 Jahren in München gestorben. Die Schauspielerin Lena Stolze hat in 2 seiner wichtigsten Arbeiten in Die Weiße Rose und Das schreckliche Mädchen die Hauptrollen gespielt und ihn in wunderbarer Weise eben gewürdigt. Dafür, Frau Stolze, möchte ich Ihnen danken. Guten Abend.
Danke, Ihnen auch.
Der Künstler Kader Atiya wurde zwischen den Welten groß. Als Sohn algerischer Einwanderer wuchs er in einem Vorort von Paris auf. Später lebte er 2 Jahre im Kongo und seither beschäftigt ihn die Frage, wie sich das Verhältnis der westlichen Welt zu den kolonialisierten Ländern ins Gleichgewicht bringen lässt. Kader Atiya hat dafür den Begriff Repair geprägt. Vor 2 Jahren kuratierte Atiya die Berlin-Biennale unter dem Leitgedanken der Reparatur. Und jetzt zeigt er eigene Werke in der Berlinischen Galerie. Simone Reber war für Fazit in der Ausstellung Jacques, ich klage an.
Dem einen fehlt die Nase, bei dem anderen ist der Unterkiefer weggeschossen, der dritte hat ein Loch in der Wange. Für seine Installation Jacques, das Herzstück der Ausstellung in der Berlinischen Galerie, hat der französische Künstler Kader Atiya die schockierenden Fotos von Verwundeten aus dem Ersten Weltkrieg als Vorlagen verwendet. Mit der Axt hat er die Porträts der Verletzten aus dem Holz von afrikanischen Bäumen gehauen. Rund 440.000 Soldaten aus kolonialisierten Gebieten kämpften im Ersten Weltkrieg für Frankreich. Wie ein erstarrtes Publikum stehen 17 überlebensgroße hölzerne Büsten jetzt vor einer Leinwand, auf der der Film J'accuse von Abel Gance zu sehen ist. 1938 zeigte der französische Regisseur die Verletzten aus dem Ersten Weltkrieg als Warnung vor dem nächsten Krieg. Ein Seher ruft die Toten an.
Marin de toutes les mers, tué par la guerre, je vous appelle.
Seeleute auf allen Meeren, die ihr im Krieg getötet wurdet, ich rufe euch, meine 12 Millionen Freunde, die im Krieg getötet wurden, steht auf, die Lebenden wollen wieder einen Krieg beginnen. Das Gespenstische, in dem Film treten die wirklichen Verwundeten aus dem Ersten Weltkrieg als Komparsen auf. Kader Atia wollte seine Rauminstallation aus dem Jahr 2016 jetzt noch einmal vor dem Hintergrund der aktuellen Kriege zeigen.
Art has a significant role to play here in terms of how to make memory vivid constantly.
Kunst muss eine wichtige Rolle dabei spielen, wie wir die Erinnerung lebendig halten. Wenn wir jetzt im Jahr 2024 wieder mit den Fehlern der Vergangenheit zu tun haben, den Fehlern der Menschheit, dann sehen wir, dass diese Figuren ewig sein werden.
Just the context that where we are living in today show how much these figures will be eternal.
Fast fröhlich wirkt im Vergleich zu diesem düsteren Zentrum der Auftakt der Ausstellung. Die frechen Fotokollagen von Hannah Höch, in denen sie Zeitschriftenabbildungen aus dem Ethnographischen Museum mit Frauenbildern der 20er Jahre kombiniert. Einer Dame setzt sie die Maske eines zornigen Kriegers auf. In einer Reitergruppe montiert sie eine Frau mit Bubikopf. In den Montagen, die unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, fiel Kader Atia die Ähnlichkeit zu den verletzten Gesichtern der Soldaten auf.
Wenn man ein Auge auf eine Maske klebt, dann entsteht diese Art von Fragmentierung des Gesichts, die sehr den entstellten Gesichtern der Soldaten ähnelt.
Really echoes the aesthetic of the broken faces soldiers.
Wusste Hannah Höch von der Vergangenheit der Artefakte, deren Abbildung sie verwendete, fragt Kader Atia.
She's using a lot of African objects.
Sie verwendet viele afrikanische Objekte. War ihr dabei bewusst, dass die Menschen, die sie hergestellt haben, unter einem Regime lebten, das ihnen ihre Intelligenz und ihre kraftvolle Kultur absprach? Das nennen wir Kolonialismus.
Das Leben der Objekte aus kolonialem Zusammenhang in Europa ist das Thema der letzten Arbeit in dieser vierschichtigen Ausstellung. In dem Film The Objects Interlacing geht Kader Atia der Frage nach, was mit den Werken passiert, die während der Kolonialzeit geraubt wurden und in europäischen Museen landeten. Wie wird sich ihre Bedeutung verändern, wenn sie Jahrhunderte später in ihre Herkunftsländer zurückkehren? Wir müssen eine neue Beziehung zu ihnen finden, glaubt der Künstler.
Der interessanteste Aspekt an dieser Geschichte ist die Möglichkeit, gemeinsam eine neue Erzählung für diese Objekte zu finden und sie wieder zu beleben.
Die tiefgründige Ausstellung spannt einen weiten Bogen von den Schrecken des Ersten Weltkriegs über den Beginn der Moderne unter dem Einfluss außereuropäischer Kunst bis hin zur Rückkehr geraubter Kunst. Die Radikalität der Schau liegt darin, dass sie sich über politische Schlagworte und Schubladendenken hinwegsetzt. Sie sucht im Sinne von Kader Atias Leitgedanken der Reparatur etwas Neues, die Seele der Kunst.
J'accuse, die Ausstellung mit Werken des französischen Künstlers Kader Atia, ist bis zum 19. August in der Berlinischen Galerie zu sehen. Simone Reber berichtete. An den Münchner Kammerspielen gibt es eine lange Tradition. Viele Stücke der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek kommen dort zur Uraufführung. Zuletzt war geplant, ihr Stück Sonne, Luft zu spielen, doch diese Idee wurde ersetzt durch einen neuen Text der Schriftstellerin. Er trägt den Titel Asche und wurde von Falk Richter inszeniert. Der ist vertraut mit Jelineks Prosa und Dramatik. Für seine Uraufführung ihres Stücks Am Königsweg am Deutschen Schauspielhaus Hamburg ist er 2018 zum Regisseur des Jahres gewählt worden. Christoph Leibold war in den Kammerspielen und ist uns nun zugeschaltet. Herr Leibold, auf der Seite des Theaters kann man lesen, dass Elfriede Jelinek einen Text über den Verlust ihres geliebten Wegbegleiters geschrieben hat. Geht es im neuen Stück um Einsamkeit und Alter und die Angst vor dem eigenen Ende?
Das zum einen auch, ja. Es ist ein Stück, wie es im Programm so schön heißt, über den Abschied von der Erde, wie üblich bei Jelinek, so ein Textflächengespinst, in dem sie verschiedene Stränge verwebt. Und ja, einer ist ein Erzählstrang, wo es um den Tod des Ehemanns vor gut anderthalb Jahren geht, um Trauer, auch um die eigene Endlichkeit, die zunehmende Gebrechlichkeit, die Gedanken an den nahenden Tod. Zum anderen aber Abschied von der Erde bedeutet auch der drohende Tod des Planeten. Also Jelinek verknüpft dies beides und schließlich, wo es ums Ende geht, geht es auch immer um den Anfang. Also es geht auch um Gott, Götter, Schöpfungsmythen und Welterklärungsmodelle, aus denen Elfriede Jelinek aber auch keine Zuversicht gewinnt, weil sie alle als wenig überzeugt verwirft. Und ja, wo der Ursprung fragwürdig ist, ist natürlich auch das Ende erst recht rätselhaft.
Und wie verbindet Jelinek das individuelle Schicksal und Daseinsgefühl mit dem Lauf der Welt, mit dem Kampf ums Weiterleben?
Naja, das fließt immer so ineinander. Diese Weltuntergangsgeschichte, die Apokalypse, ist vielleicht das, was am stärksten präsent ist, schon im Bühnenbild. Falk Richter hat sich von Katrin Hoffmann so eine apokalyptische Kulisse bauen lassen. Da sehen wir so einen schwarzen Felsbrocken, eigentlich wie so ein riesiges Stück Kohle, so ein paar verkokelte Halme sprießen daraus. Drüber hängen Satellitenarme, also in diesem Himmel ohne Götter ist dafür nur Weltraumschrott. Und dann gibt es einen Rundhorizont, der mit Videobildern bespielt wird, die alles Mögliche zeigen, also kreisende Krähen, Kriegsbilder, feuersbrünste Müllberge. Und auch, es gibt eine Musik dazu, einen Soundtrack, der auch sozusagen Bilder der Apokalypse malt mit Tönen. Also so klingt das dann. Zwischendurch wird auch die Bühne dann Plastik vermüllt und die Schauspieler bewegen sich dann dazwischen in Badeklamotten wie Urlauber am verdreckten Strand, bauen Campingstühle auf und Tische und Sonnenschirme. Manchmal gibt es da auch fast Slapstick-artige Einlagen. Elfriede Jelinek hat ja so einen Hang zum Karlauer und Falk Richter versucht, das in Klamauk zu übersetzen. Funktioniert nur so mittelgut. Also Jelinek kann Komik und Katastrophe, Falk Richter eher nur Letzteres. Und eben, weil Sie gesagt haben, wie wird es verwoben? Es gibt dann auch das unvermeidliche Jelinek-Double. Sie spricht ja aus allen Zeilen, aber da, wo es besonders persönlich und konkret um Tod und Trauer, um den Partner geht, da sehen wir Ulrike Willenbacher, eine Schauspielerin quasi mit Blondhaarperücke als Jelinek-alter Ego, die dann auch schon mal die Urne ihres Mannes, also die Asche mit der Urne ihres verstorbenen Mannes über die Bühne trägt.
Gibt es denn Momente, wo die Autorin Trost sieht und findet?
Ja, Trost, würde ich sagen, steckt bei Elfriede Jelinek eigentlich immer im Humor. Also sie hilft sich mit Selbstironie bis hin zum Sarkasmus über die Runden. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Nichts ist mehr dort, wo es hingehört. Ich suche meine Körperteile, die waren doch früher noch woanders. Dafür hat sich mein ganzer Körper, hat sich mein Antlitz zusammengefaltet, damit es leichter in den Sarg hineingeht.
Mein lieber Schatz, wir werden keinen Boden mehr unter den Füßen haben. Wir werden selber Boden sein. Ist das nicht fein?
Also die Selbstironie, die blitzt vor allem immer dann auf, wenn es um die eigene Endlichkeit geht, um den Verlust des geliebten Partners. Der begegnet uns übrigens auch, Thomas Schmauser spielt so quasi den verblichenen Ehemann, die meiste Zeit im altmodischen Anzug. Aber der tritt dann auch mal rauchend und hustend mit einer Weltkugel um den Bauch auf. Und das ist dann mal wirklich bitterkomisch, weil hier, da sind wir beim Thema Verschränkung dieser beiden Ebenen, wie hier der verstorbene Ehemann und der todgeweihte Planet praktisch miteinander verschmelzen.
Das Bitterkomische und der Sarkasmus, ist das der allgemeine Ton des Abends?
Nee, leider eben nur in diesen seltenen Momenten, wo es um die persönliche Trauer geht. Da ist es mal angenehm ruhig, sonst gibt es viel Getöse, so wie diese Musik, diese pathetische Musik wie aus dem Endzeit-Blockbuster. Und es liegt auch ein bisschen an den Schauspielern, die so die großen Linien durch den Abend ziehen, schneisen, durch den Text schlagen. Da gibt es ein Trio, darunter Bernardo Arias-Porras und Katharina Bach. Das sind so zwei Hyperneurotiker, die manchmal sehr toll sein können, aber die sind so ein bisschen drüber hier. Die spielen zum Beispiel dann Badegäste, eben auf diesem Strandszenario, diesem vermüllten Plastikstrand. Sie spielen Ärzte am Krankenbett des Mannes. Sie werden auch mal so bizarre Cybervögel mit Federn und Platinen. Es geht nämlich auch noch um KI, die vielleicht dann das Einzige, was bleiben wird von Menschen, seine Geschöpfe. Und jedenfalls, die haben was total Überspanntes, wie auch die Inszenierung in weiten Teilen. Also Ich meine, Elfriede Jelinek ist schon auch eine Untergangsprophetin, aber und eine auch, die überzeichnet, aber bis hin zur Kenntlichkeit. Und die muss man trotzdem irgendwie unbedingt ernst nehmen. Und dieser ganze Abend hat für mich aber eher sehr pathosgesättigt gewirkt, wie so eine, ja, wie so eine Weltuntergangsmesse von einer Sekte, wo einem irgendwann dieses Endzeitgerede tierisch auf den Senkel geht, weil man die in ihrer Überspanntheit nicht für voll nimmt, weil die einfach einen so, ja, sehr bedeutungsschwer raunend auf einen einpredigen. Von daher fand ich den mit Ausnahme von einigen Passagen diesen Abend nur, ja, nur so halb gelungen, bestenfalls.
Und vom Regisseur Falk Richter waren Sie, das höre ich raus, in gewisser Weise enttäuscht da. Sie haben da mehr erwartet.
Ja, weil der eben sich sehr so mit Pathos auf diese Sache draufgesetzt hat und das tat der Sache nicht gut. Und da, wo er sich mal Humor versucht hat, da war es eigentlich nicht wirklich komisch. Da war es so eben sehr, dann kämpfen die mit Campingstühlen oder klappen so einen Campingtisch auf und versuchen sich daran zu heddern. Da denkt man plötzlich, hey, machst du jetzt einen auf Herbert Fritsch Slapstick? Aber es wirkt irgendwie aufgesetzt und man muss nicht wirklich lachen. Da gab es auch eigentlich keine wirklichen Reaktionen darauf, ja.
An den Münchner Kammerspielen ist Elfriede Jelineks Stück Asche in der Regie von Falk Richter uraufgeführt worden. Unser Premierenkritiker war Christoph Leibold. Besten Dank.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nachdem ein Gericht in New York eines der beiden Urteile gegen den früheren Filmproduzenten und Sexualstraftäter Harvey Weinstein aufgehoben hat, hat sich die Gründerin der MeToo-Bewegung, Tarana Burke, zu Wort gemeldet. Sie sei tief bestürzt, sagte die Bürgerrechtlerin auf einer Pressekonferenz. Allerdings sei die jüngste Entwicklung kein Rückschlag, sondern ein Weckruf.
Viele von uns haben die ursprüngliche Verurteilung von Weinstein als Zeichen für einen Wandel gesehen, aber dieser Moment fühlt sich an, als lägen wir falsch. Es werde jetzt viele Schlagzeilen und Fragen geben, was das für die MeToo-Bewegung bedeutet, sagt Burke, und ich will klarstellen, dass Momente wie dieser zeigen, dass wir eine Bewegung haben. Das unterstreicht, dass Bewegungen nötig sind. Vor 10 Jahren hätten wir einen Mann wie Weinstein nicht in einen Gerichtssaal bekommen.
Trotz der Gerichtsentscheidung gestern bleibt Weinstein im Gefängnis. Grund ist ein zweites Urteil aus Los Angeles, in dem er zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, zusätzlich zu den 23 Jahren in New York. Im nordrhein-westfälischen Marl sind am Abend die Grimme-Preise für besonders gelungene Fernsehsendungen verliehen worden. 17 Produktionen haben die undotierte Auszeichnung erhalten, darunter die Bosetti Late Night von ZDF und Dreisat und Sam ein Sachse von Disney Plus über einen afrodeutschen Polizisten. Zum 60. Jubiläum der Preisverleihung steckt das Grimme-Institut in finanziellen Schwierigkeiten. Der zweite große Wettbewerb des Hauses, der Grimme Online Award für Qualitätsproduktionen im Internet, droht wegen Geldmangels auszufallen. Der letzte Film des französisch-schweizerischen Regisseurs Jean-Luc Godard wird bei den Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt. Das teilte die Festivalleitung mit. Der Film heißt Szenarios und wurde 2022 fertiggestellt, einen Tag bevor Godard seinem Leben durch Sterbehilfe in der Schweiz ein Ende setzte. Der 18-minütige Kurzfilm wird von einer rund halbstündigen Einführung Godards begleitet. Eröffnet werden die Filmfestspiele von Cannes am 14. Mai. Nach einem Streit um die Namensgeber des britischen Booker-Preises fordern Kritiker eine Umbenennung der renommierten Literaturauszeichnung. Ausgelöst wurde die Debatte durch einen Text auf der Website. Dort wurden die Brüder George und Josias Booker als Manager von fast 200 versklavten Menschen beschrieben. Darüber hat sich auch der Radiomoderator Richie Brave beschwert, dessen Vorfahren versklavt worden waren. Er merkte an, dass die Bookers keine Manager, sondern Sklavenhalter gewesen sein. Der Booker Prize wird jährlich an den Autoren eines in Großbritannien oder Irland erschienenen englischsprachigen Romans vergeben. Zu den Preisträgern zählten unter anderem Margaret Atwood und Salman Rushdie.
Das waren die Kulturnachrichten von Daniel Marschke. Abseits der ganz großen Schauspielbühnen haben sich vier Theaterkritiker des Mitteldeutschen Rundfunks auf den Weg gemacht zu einer Theater-Challenge. 30 Tage im Parkett. Eine Reise durch drei ostdeutsche Bundesländer und deren Theater. In der neuen Folge unseres Theater-Podcasts erzählen sie, was sie zwischen Annaberg und Zittau erlebt haben. Einer der vier Kritiker ist Matthias Schmidt. Er zieht eine positive Bilanz.
Im Jahr 2024 stellt man eigentlich auch fest, dass es eine sehr gute Nachricht ist. Die meisten Theater, bis auf wenige Ausnahmen, haben sich wirklich konsolidiert. Wir haben ja Jahrzehnte hinter uns des Sparens, der Fusionen, der Schließungsdebatten, diese ganzen Geschichten. Im Wesentlichen sind die Häuser konsolidiert, die meisten auch baulich saniert. Einige Sanierungen laufen, da gibt es im Grunde nur noch Einzelprobleme. Chemnitz könnte demnächst so eins kriegen zum Beispiel. In Weimar steht eine gigantische Sanierung auf dem Plan, aber eigentlich hat man den Eindruck, dass die Theater eigentlich im Moment relativ glückliche Theater sind.
Matthias Schmidt in der neuen Folge des Theaterpodcasts. Und den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und in der kostenfreien DLF-Audiothek. 1972 nahm Rebecca Horn mit gerade mal 28 Jahren zum ersten Mal an der Documenta in Kassel teil. Insgesamt war sie viermal eingeladen und 1993 bekam sie als erste Frau überhaupt eine Einzelausstellung im New Yorker Guggenheim Museum. Rebecca Horn ist eine der international bedeutendsten Künstlerinnen aus Deutschland. Ihre Vielseitigkeit feiert das Haus der Kunst in München von diesem Wochenende an auf 2000 Quadratmetern. Juli Metzdorf hat dort Arbeiten aus allen Schaffensperioden der Künstlerin gesehen.
Aus dem Dunkel einer schattigen Allee kommt langsam eine Frau auf den Betrachter zu, später durchquert sie ein Weizenfeld. Bis auf ein paar weiße Bandagen am Oberkörper ist sie nackt. Auf dem Kopf trägt sie einen dünnen, langen Stab. Einhorn nannte Rebecca Horn diese Performance von 1970. Ein kleiner Witz mit dem eigenen Namen, aber ein großer Schritt in Richtung eines Werks, in dem es in Folge immer wieder genau darum ging, um Körpererweiterungen und Körperwahrnehmung. Die Ausstellung im Haus der Kunst zeigt Ein- und Doppelhörner, Flügel aller Art oder auch ein paar schwarze Handschuhe, deren 10 Finger zu meterlangen Stäben verlängert sind. Kuratorin Jana Baumann.
Das sind Körpererweiterungen, sie nennt das Körperextensionen, die fungieren eigentlich wie Prothesen, wenn man will. Bandagen, die man anlegt, Hörner, die man auf dem Kopf hat, wodurch man eine andere Haltung annimmt, aber auch Objekte, die einen steif werden lassen in der Haltung. Also eine körperliche Erweiterung, aber auch eben ein Festfrieren sozusagen. Und da steckt sehr viel drin von körperlicher Reglementierung, von tradierten Rollenvorstellungen, die sie aufbricht.
Ergebnis dieser Experimente? Man geht, steht und bewegt sich anders mit diesen Prothesen. Das sieht man gut in den frisch digitalisierten Videos ihrer Performances. Und nach diesem Anders suchten die Künstler seinerzeit. Ab den 80ern setzte Rebecca Horn auch Motoren in ihren Skulpturen ein. Da ist etwa ihre Pfauenmaschine von 1982. Dutzende dünner, langer Stäbe, die sich dank Motor auffächern wie die Schwanzfedern eines Pfaus. Eine der schönsten Körpererweiterungen des Tierreichs. Der Dreiklang aus Mensch, Tier und Maschine bestimmte das Schaffen von Rebecca Horn maßgeblich. Blau schimmernde Schmetterlingsflügel schlagen durch einen Motor auf und ab. Auch Federn entpuppten sich als ideales Material für Experimente rund um das Thema Bewegung, Mensch und Natur.
Gerade im Frühwerk ist es sehr spannend, dass es sehr aufs Sensuelle, Sensorische, Taktile hin ausgerichtet ist. Federn sind sehr häufig als Masken zum Beispiel, wo zwei Menschen sich gegenüberstehen und einander die Köpfe streicheln. Die Federn, die dann der anderen Person eben übers Gesicht streicheln, wo es ja auch um ein sehr empfindsames Moment schon geht.
Zur Körperwahrnehmung gehört immer auch die Raumwahrnehmung. Das zeigt sich besonders gut in einer zweiteiligen Spiegelarbeit. Ein großer, runder Spiegel am Boden und unter der Decke ein etwas kleineres Gegenstück. Beugt man sich über den Spiegel am Boden, sieht man nicht nur sich selbst. Man steht zugleich mitten in einem Endlosbild, in dem der beigefarbene Steinfußboden und die markanten Oberlichtfenster im Haus der Kunst plötzlich direkt nebeneinander liegen und man selbst mittendrin. Durch einen Motor wird der Spiegel am Boden leicht bewegt. Bild, Raum und man selbst beginnen unweigerlich zu wanken. Im Angesicht der Unendlichkeit kann einem hier tatsächlich schwindelig werden. Performances und Installationen nennt man die Arbeiten von Rebecca Horn. Der Begriff Choreografien passt aber viel besser. Denn neben den Bewegungen sind da immer wieder auch Klänge, schräge Geigen, ein berstendes Klavier, durchdringende Glöckchen. Aus dem Rhythmus ergibt sich ein Tanz. Selbst im landläufigen Sinn statische Arbeiten wirken bei Rebecca Horn bewegt. Ihre Installation Inferno etwa besteht aus 9 über- und ineinander gestapelten Metallbetten aus einer Psychiatrie. Aus einem Möbelstück, das mit seinen 4 Füßen gemeinhin recht fest auf dem Boden steht, hat Rebecca Horn hier einen Strudel gebaut, der tornadoförmig von der Decke herabzustürzen scheint. Sie versetzt Skulptur in Bewegung.
Natürlich ist das Bett als ein wichtiger Moment menschlichen Lebens von der Geburt bis zum Tod hin sehr bestimmend, oftmals auch von Leid geprägt in dem Kontext, dem die Betten entstammen. Und ich glaube, der Künstlerin ist eins sehr zu eigen, nämlich ein großes Moment an Empathie und Einfühlung für auch das Menschsein und menschliche Leid. Wir sehen darin auch Blitze, die zucken, fast schon sich anhören wie Elektroschläge. Also es ist auch ein sehr beunruhigendes Werk.
In gewissem Sinn könnte man von leisen Arbeiten sprechen, die die Betrachter unweigerlich für ihre eigenen Körper sensibilisieren. Man geht ein bisschen aufrechter aus dieser Schau heraus, als man hineingegangen ist, auch ohne Horn auf dem Kopf.
Juli Metzdorf hat uns geschildert, wie sie die in 6 Jahrzehnten gefertigten Werke der heute 80 Jahre alten Künstlerin Rebecca Horn gesehen und empfunden hat. Bis zum 13. Oktober bleiben sie im Münchner Haus der Kunst. Das Gallery Weekend feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Ins Leben gerufen wurde es von einer Gruppe engagierter Galeristen, die den Kunststandort Berlin stärken wollten. Als Format hat sich das lange Kunstwochenende auch in anderen Städten etabliert, aber so richtig heiß läuft der Berliner Kunstmarkt nicht. Andere Events wie die Art Berlin existieren nicht mehr und so manche Galerie nimmt auch am Gallery Weekend nicht mehr teil. Vor einem halben Jahr hat die Kunsthistorikerin Antonia Ruder die Leitung des Berliner Kunstwochenendes von Maike Kruse übernommen, die als Direktorin zur Art Basel gewechselt ist. Schönen guten Abend, Frau Ruder.
Guten Abend.
Wo sehen Sie als Neue des Gallery Weekends die Stärken der 3-tägigen Veranstaltung?
Ich sage immer, die Idee des Gallery Weekends ist ja so einfach wie genial. Einfach an 3 Tagen in 55 Galerien Ausstellungen zu erleben, ist einfach ein Spektakel. Das heißt, man erlebt den Stadtraum, den Galerieraum und man trifft auch noch Leute. Und natürlich muss die Qualität der Ausstellungen stimmen und das tut sie.
Ist es inzwischen mehr eine nationale oder doch noch eine internationale Veranstaltung?
Es ist auch nach 20 Jahren noch eine internationale Veranstaltung. Wir dürfen uns über sehr viele Gäste aus Asien und Amerika freuen, aber natürlich auch sehr viele aus Europa.
Sie haben gesagt, 55 Galerien sind beteiligt bis zum Sonntag. Meine Frage, machen die bei solchen Events wirklich Umsatz oder geht es eher darum, sichtbar zu bleiben, Künstler vorzustellen und den Kontakt mit Sammlern weiter zu pflegen?
Das ist immer beides. Es geht natürlich auch um den Umsatz und es geht auch darum, Vermittlungsprogramm zu liefern. Das heißt aber eben auch, Schwellenängste zu senken und die Leute einzuladen in die Galerien und in die Räume, diese Ausstellungen zu entdecken.
Erleben das die Galeristen denn tatsächlich so in ihrer täglichen Öffnungszeit, dass Leute nicht über die Schwelle kommen, sondern eher durch das Fenster schauen?
Mir wird es zumindest immer wieder gesagt, dass man gewisse Hemmungen hat, in so einen weißen Raum einzutreten. Wenn man eben nicht geübt ist darin, Ausstellungen zu besuchen oder vielleicht auch SammlerIn ist. Ich glaube schon, dass es noch existiert und natürlich bietet das den guten Rahmen, mit anderen Menschen zusammen das zu erleben.
Es finden im Rahmen dieses Gallery Weekends ja auch Zusammenkünfte statt. Galerien nehmen ihre Sammler mit, treffen sich, es gibt Essen. Wie wichtig sind die eigentlich?
Jede Galerie hat natürlich ihren festen Sammlerstamm und darüber hinaus aber auch interessiert an neuen SammlerInnen und Gästen und Besuchern. Das heißt, den Galerien ist natürlich völlig frei, wie sie dieses Wochenende ausgestalten. Manche veranstalten Talks, manche Performances, manche laden eben in der Galerie zu einem Essen ein, manche machen es außerhalb. Aber das steht jedem frei.
Wenn ein Leitungsposten neu besetzt wird, gibt es Erwartungen? Arbeiten Sie an Konzepten, die das Format erweitern oder verändern?
Das Überraschende ist, dass ich so angetreten bin und dann aber schnell feststellen musste, dass das gar nicht unbedingt Not tut, denn das Gallery Weekend ist auch nach 20 Jahren noch ein sehr tragfähiges, sehr erfolgreiches Format, was im Kernformat erstmal gar nicht verändert werden muss. Was man machen kann, ist, dass man noch zusätzliche Programme auflegt. Das wäre alles sozusagen Zukunftsmusik für die nächste Ausgabe. Und dass man auch eine Art Vermittlungsprogramm aufsetzt, dass man eben auch Führungen mit anbietet direkt über das Gallery Weekend.
In Berlin beginnt heute das Gallery Weekend. Ich habe mit Antonia Ruder, der neuen Leiterin des Kunstwochenendes, gesprochen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Herzlichen Dank.
Und weiter geht's mit Gregor Sander und der Presse vom Samstag.
Vor 75 Jahren wurde die Frankfurter Allgemeine Zeitung gegründet. Ihre erste Ausgabe erschien am 1. November 1949. Trotzdem feiert Herausgeber Jürgen Kaube schon im April los und fragt seine Leser: Lassen Sie mich mit der Frage beginnen, was es ist, eine Zeitung. Diese Frage hat ihre Naivität in einer Welt verloren, in der vor allem viele jüngere Bürger zwar wissen, was soziale Medien sind, was eine Website ist, ein Streamingdienst oder ein Nachrichtenportal, in der sie aber dem Konzept der Zeitung etwas ratlos begegnen. Natürlich könnten wir hier von der Kulturpresseschau diese Frage beantworten, lassen aber sehr gern dem Geburtstagskind den Vortritt. Zu diesem Konzept gehört es, einmal am Tag, früher sogar öfter, mitunter aber auch nur einmal in der Woche, einen Strich unter das Weltgeschehen zu ziehen. Zeitungen halten für einen Moment fest, was man sich merken und worüber man nachdenken sollte. In der Taz wird über die ganz große Dönerverdrehung nachgedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bei seinem Türkei-Besuch einen Dönerspieß mitgebracht und diesen gemeinsam mit dem Berliner Gastronom Arif Kelisch angeschnitten. Es überwogen peinlich berührte und empörte Reaktionen. Medien nannten es Döner-Diplomatie und die Rechtsanwältin Seda Bashai Yildiz twitterte ähnlich wie viele andere: sprachlos, wenn man auf einen Döner reduziert wird, schreibt Volkan Arsch in der Taz und stellt dann noch eine ganz andere Frage. Warum würdigt Steinmeier die Lebensleistung türkischer Migranten in Deutschland auf einem Besuch in der Türkei, wenn diese türkischen Migranten und ihre Nachkommen in Deutschland leben? Und warum hat er ihr Lebenswerk bisher nicht ausreichend gewürdigt? Vielleicht finden sich Antworten darauf im Buch des Bundespräsidenten, das schlicht Wir heißt und bei Suhrkamp erschienen ist. Gustav Seibt hat es für die Süddeutsche Zeitung gelesen. Steinmeiers Wir ist wirklich sehr langweilig, erwartbar, vielfältig, auf keinen Fall völkisch homogen, einig in Verschiedenheit und wie die Formeln eben lauten. Aber es gibt Probleme, es rumpelt im Selbstverständlichen, mit Spaltungen, mit Hass und Politikverachtung, in Parallelrealitäten, die nicht mehr von allen geteilt werden. Klingt nicht nach einer klaren Leseempfehlung, also vielleicht lieber ins Kino? Eine richtige Warnung spricht das Wochenmagazin Der Spiegel da allerdings für den Film The Fall Guy aus, was etwa Der Prügelknabe heißt. Der Film basiert auf der Vorabendserie Ein Colt für alle Fälle, die in den 80er Jahren ein richtiger Straßenfeger war. Hanna Pilarczyk stöhnt nun über das Remake The Fall Guy. Als solcher schlägt sich auch kein kerniger Geselle wie der Original-Colt Lee Majors durch einigermaßen charmante Krimi-Episoden. Stattdessen kämpft sich der jetzt leicht metrosexualisierte Ryan Gosling durch eine unrettbar dämliche Actionkomödie. Adrenalin-Level, Alarm für Cobra 11, Humorregister, Hund beißt Männer auf Kommando in den Schritt. Damit wäre der Prügelknabe ja feuilletonistisch schon einigermaßen verprügelt, aber für die Spiegelautorin ist auch der Co-Star Emily Blunt ein einziges Ärgernis und so zieht sie folgendes Fazit. 2023 haben Blunt und Gosling noch für zwei Kino-Highlights gesorgt. Er als Barbie-Sidekick Ken, sie als Oppenheimer-Ehefrau Kitty. Unter der Regie von Hollywood-Handwerker David Leitch, Deadpool 2, Atomic Blonde, erinnern sie nun daran, wie herz- und hirnlos die Traumfabrik auch sein kann. Ein Flop für alle Fälle. Schade eigentlich, denken wir, aber kein Grund zu verzweifeln. wie uns Jürgen Kaube von der nun bald 75-jährigen FAZ rät. Kulturpessimismus ist Zeitverschwendung. Bieten wir stattdessen lieber den Geist und den Witz auf, den wir haben. Bleiben wir wach, widerstehen wir den Phrasendreschern.
Und das ist eine Lebensaufgabe. Gregor Sander hat die Kulturseiten vom 27. April gelesen. Und ich verabschiede mich heute Abend als Moderatorin von Ihnen, den Hörern, den Hörerinnen von Fazit. Nach ja vielen Jahren innezuhalten und zu schauen, wohin es einen treibt, kann eigentlich nur die richtige Lösung sein. All die engagierten Menschen, die jeden Tag aufs Neue dafür sorgen, dass eine Sendung, eine Fazitsendung entsteht, die sehe ich weiter, wenn auch weniger regelmäßig. Mein Dank geht also an Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und Technik, aus der Assistenz und natürlich an die große Zahl freiberuflicher Kritiker und Kritikerinnen, die für Fazit in die Kulturwelt ausschwirren und ihre Sicht mit uns teilen und mir jetzt ein paar Blumen entgegenhalten, was sehr schön ist. Ich gucke durch die Scheibe. Also noch einmal, ich wünsche allen einen angenehmen Abend, eine angenehme Nacht und ein gutes Wochenende.